Wer hat das Jahr gewonnen? Wer verloren? Was war neben Corona auch noch wichtig gewesen? Und hat irgendjemand Marco Chiesa gesehen? Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Heute geht es um das ganze ewig lange Jahr 2020. Und weil das wirklich ein sehr langes Jahr war, sind wir heute in Vollbesetzung, auch Spezialbesetzung quasi. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze heute hier mit Raffaella Birrer in Zürich und mit dem Markus Häfliger und dem Christoph Lenz in Bern. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo. Hallo Philipp.
Und wir fangen an mit dir, Raffaella. Wenn du zurückdenkst an das Jahr 2020, was hast du den journalistisch interessantesten Moment gefunden für dich selber?
Ja, also ich würde sagen, das war nicht ein einziger Moment gewesen, sondern also in dem sehr speziellen Jahr, wo das ja jetzt war, wo es eigentlich so mehr grosse Bewegungen als kleine Momente gegeben hat. Ich finde es darum noch schwierig, das jetzt so einfach an einem Moment festzumachen. Es ist bei mir vielleicht mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine grundsätzliche journalistische Verblüffung gewesen, nämlich der Fakt, dass unser vermeintlich so stabile, krisenfeste System in dieser Corona-Pandemie-Bewältigung sehr stark ins Schlittern gekommen ist, dass man das so stark auch gemerkt hat und dass plötzlich auch das föderale Miteinander ins Wanken gekommen ist und die Subsidiarität, die wir sonst immer so hoch loben, dass die überhaupt nicht zufriedenstellend gegriffen hat.
Und das ist kein spezieller Moment, das kannst du festmachen. Dieser Moment.
Das hat man ehrlich gesagt immer wieder an diesen Pressekonferenzen vom Bundesrat festmachen, wo sich das so sehr offen gezeigt hat, dass der Bundesrat versus Kantone und wenn der Bundesrat vor allem jetzt im Herbst in der zweiten Welle das Gefühl hat, jetzt muss er härter durchgreifen, wie man dann so gemerkt hat, dass das in jeglicher Hinsicht an Grenzen stößt. Also so die gnadenlose Demaskierung von unserem Erfolgsmodell eigentlich.
Wie sieht das bei euch zwei aus, Markus und Christoph? Was habt ihr einen Moment erlebt, wo ihr, wenn ihr zurückdenkt an das Jahr, so der definierende war für euch?
Also meine war der 16. März 2020. Das war der Tag, wo der Bundesrat die außerordentliche Lage ausgerufen hat und gleichzeitig die grösste Teilmobilmachung der Schweizer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg beschlossen hat. Und das ist einfach ein Moment, wo du irgendwie in deinem Stuhl sitzt, im Bürostuhl als Bundeshausredaktor und denkst, wow, da verblasst irgendwie jede Differenzbereinigung und jedes Vernehmlassungsverfahren, wo wir uns sonst zum Teil so ein bisschen damit auseinandersetzen.
Bei mir, ich würde den Moment, glaube ich, noch so etwa 10 Tage früher ansetzen. Und zwar hat es ja so in dem Crescendo, wo wir ab irgendwie Mitte, Ende Februar erlebt haben, hat der Takt hat ständig zugenommen, immer mehr Medienkonferenzen. Und ich war einer gewesen, Anfang März, es war wahrscheinlich etwa der 4. gewesen, wo noch nicht so klar war, in welche Richtung das geht. Man hat irgendwie inzwischen realisiert, dass im Tessin unten nicht gut aussieht. Und dann hat es eine Medienkonferenz gehabt, wo der Herr Koch unter anderem teilgenommen hat, wo die zum ersten Mal hat man so etwas wie Angst gespürt im Medienzentrum. Und da ist für, ich weiss noch ziemlich genau, auch welche anderen Journalisten dort gewesen sind in dieser Konferenz. Das war für uns wirklich ein Moment gewesen, auch von Überforderung. Irgendwie, man ist wie unvorbereitet plötzlich in eine Situation hineingeraten, wo der Koch gesagt hat, wenn es so weitergeht, dann wird man in ein paar Tagen müssen anfangen im Tessin entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und ich bin emotional völlig unvorbereitet auf diese Situation und habe, glaube ich, dort begriffen, oder hat auch mir gedämmert, wie ernst das da wird. Und ich glaube, das ist der Moment gewesen, wo bei mir den grössten Eindruck hinterlassen hat.
Hat es einmal eingehen in die andere Richtung, weißt, wo die Angst weg war für einen Moment?
Es hat sicher die Momente gegeben, wo man das Gefühl hatte, im Ende Mai, im Juni, wo wir alle irgendwie stolz gewesen sind darauf, dass wir es geschafft haben und uns gemeint haben auch, wie souverän, dass man da durchgekommen ist. Und dann den Sommer über einfach immer die Momente von gelöster Stimmung, mehr oder weniger Normalität. Das hat schon auch irgendwie als Kontrast zu diesen dunklen Momenten im März sehr viel Eindruck gemacht.
Das Brutale ist, dass es bald wieder März ist, gell? Wenn man jetzt euch Trainer zulässt, ist ja recht klar, was das dominierende Thema war dieses Jahr. Und wir werden auch über Corona und die Bewältigung von der Krise in einem zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher reden. Ich werde jetzt aber trotzdem unseren Jahresblick mit einem anderen Thema anfangen, und zwar mit dem hier.
Der Ja-Stimmenanteil entspricht 84,9%. Die Statutenrevision betreffend Namensänderung der Nationalen Partei wurde hiermit genehmigt.
Er nimmt recht lange Anlauf, der Pfister, bis zum entscheidenden Moment, wo er sagt, ja, es hat geklappt, die CVP hat kein C mehr. Ich werde jetzt gar nicht lange über einen neuen Namen reden, das haben wir auch schon gemacht, sondern mehr grundsätzlich über die grundsätzliche und allgemeine Entwicklung. Kann man sagen, dass 2020 das Jahr war, wo die Schweizer Politik sich mehr Richtung Mitte orientiert hat?
Nein, das glaube ich nicht. Was da jetzt passiert, was du eingespielt hast, ist ja übrigens Historisches. Und in dem Jahr, wo am Schluss dann doch eigentlich das meiste andere außer Corona eher unter ferner Liefen vonstatten gegangen ist, geht das vielleicht manchmal ein bisschen vergessen. Aber was da passiert, das ist eine Konsolidierung in der Mitte. Seit den Wahlen 2011, das sind ja jetzt doch schon 9 Jahre, ist die politische Mitte stark fragmentiert gewesen. Also mit dem Aufstieg und dann mit dem späteren Fall von der BDP und von der GLP, wo immer noch stark ist, hat es neben der CVP und der EVP plötzlich 4 Parteien gegeben, die um die gleiche Mitte-Wählerschaft buhlet haben. Und mit dem haben sie sich auch gegenseitig geschwächt.
Wie siehst du das, Christoph? Ist 2020 so das Mittejahr oder ist es so, wie der Raphael sagt, dass die grosse Konsolidierung jetzt stattgefunden hat, die schon überfällig war?
Ich glaube lustigerweise, dass es beides ist. Eine Bewegung hin zu der Mitte, aber auch eine Konsolidierung in der Mitte. Und zwar habe ich das Gefühl, das erste Mal seit ganz langer Zeit hat die CVP geschafft, mit einer positiven Dynamik von sich reden zu machen. Das mag auch damit zu tun haben, dass in Krisenzeiten für Polparteien schwieriger ist, ihre Rezepte an den Mann und an die Frau zu bringen. Es hat aber sicher auch damit zu tun, dass der Pfister irgendwie so ein Feuerwerk abfackelt bei sich. Es ist mir noch nicht ganz klar, wie die zwei Parteien auch inhaltlich zusammenwachsen können. Die CVP ist so oder so nicht richtig kompakt. Jetzt kommt noch eine BDP dazu, die beispielsweise bei der Ehe für alle ganz eine andere Vorstellung von der Gesellschaft hat wie die CVP. Aber der Pfister hat irgendwie Energie ausgelöst in der Mitte und das spürt man.
Wie siehst du das, Markus?
Ja, das, was Christoph sagt, wird noch verstärkt durch eine andere Entwicklung, dass nämlich seit den letzten Wahlen die CVP wieder stärker als vorher Mehrheitsmacherin ist. Entschuldigung, man muss ja jetzt sagen, die Mitte. Stärker als vorher Mehrheitsmacherin ist in beiden Räten. Und durch das ist ihre Machtposition seit den letzten Wahlen gewachsen sowieso. Jetzt kommt noch die BDP dazu. Das gibt eben viele positive Vibes in dieser Partei. Man schreibt viel über sie. Die Sichtbarkeit ist viel höher und es ist schon bemerkenswert, wie die vergleichsweise kleine Mitte im Moment viel mehr Presse hat als zum Beispiel die SVP. Oder all das ist zugunsten von ihnen.
Das Opfer von dem ist die FDP, oder?
Ja, ich würde sagen, die FDP und die SVP zusammen, oder? Die sind wirklich die beiden Parteien, wo man im Moment ein das Gefühl hat, die Schweizer Politik findet also teilweise ohne sie statt. Oder? Mhm. Die Präsenz ist also mager von beiden Parteien.
Raphael, du wolltest etwas sagen. Schieß los.
Ich wollte euch eigentlich weitestgehend recht geben. Das stimmt. Ich finde auch, dass es eine Dynamik in der Mitte gibt, die sich sehr positiv auswirken könnte, auch jetzt bei der Wählerschaft. Es ist eine Chance, um verstaubten Image wegzukommen, also vor allem für die CVP. Und übrigens darf man noch die CVP sagen bis Ende Jahr. Das kommt ja nachher erst Anfang nächstes Jahr. Und ich glaube auch, dass die Differenzen, die Christoph vorher gesagt hat, dass die total überwindbar sind, rein weil die CVP innerhalb von dieser ganzen neuen Konstellation viel stärker ist als die BDP, also die inhaltlichen politischen Differenzen. Ich glaube auch, dass es eine Chance ist, von dieser christlichen Bürde, sage ich jetzt mal, wegzukommen. Das ist ja größtenteils zu Unrecht, dass das ihnen als Bürde ausgelegt worden ist, aber es ist faktisch so eine Chance. Gleichzeitig bin ich aber dann nicht so bei dir, Christoph, mit der Beobachtung, dass es oder mit der Schlussfolgerung, dass es dieses Jahr vielleicht so ein bisschen eine Bewegung zur Mitte-Politik grundsätzlich gegeben hat. Ich glaube, es ist wie noch zu früh, um das zu sagen. Im Moment hat man das Gefühl, die Schweiz fährt so einen Schlingerkurs. Es ist noch nicht klar, welche politischen Rezepte sich schlussendlich werden durchsetzen und als am besten umsetzbar in so einer Jahrhundertkrise erweisen. Und dann vielleicht noch kurz zu der FDP. Ich finde, man sollte sie da jetzt nicht in gleichen Topf tun, wenn man über die Mitte redet. Sie politisiert pointiert rechts, das will sie auch. Sie steht Mitte rechts, sie macht eine andere Politik und zielt insofern auch auf eine andere Klientel als das neue Mitte-Konstrukt.
Ja, das ist wie klar, wenn es in der Mitte jetzt haben wir bald die semantische Sättigung von diesem Wort erreicht. alles dort hin zielt und zieht, dann wird es einfach hart für die FDP, wo momentan nur eine Wahl nach der anderen verliert. Aber du hast natürlich recht, das hat nichts mit dem zu tun, wo jetzt die stehen, wo wir darüber geschwätzt haben. Und darum würde ich vorschlagen, unterhalten wir uns doch kurz über die Ränder auf beiden Seiten. Und zwar würde ich vorschlagen, fangen wir mit dem an.
Chiesa hält einen Tessiner Sitz im Ständerat. Obwohl er seit 2015 im Parlament ist, kannten ihn viele Politiker vor seiner Wahl kaum und äußerten sich entsprechend erstaunt über seine Wahl an die SVP-Spitze.
Kollegen aus anderen Parteien, die haben gesagt, Herr Chiesa, wer ist das? Ich kenne den nicht. Der war unsichtbar.
Sie werden mich kennen und ich freue mich, auch meine Personalität zu bringen und meine Argumente. Ich bin eine lateinische Vertreter, eine SVP-Vertreter und ich werde diese eine Brücke zwischen diesen zwei Elementen machen.
Zuerst würde ich gerne eine kleine Schätzfrage in die Runde stellen. Wisst ihr noch, wann der Marco Chiesa gewählt worden ist als SVP-Präsident?
Ende August.
Ah, sehr gut.
Weißt du, schätzen? Wir sind doch. Fakten.
Der Christoph weiss immer alles.
Wie häufig hast du denn mit ihm geschwätzt, Christoph?
Nie.
Die anderen?
Nie.
Nie.
Wahnsinn. Ich auch nicht.
Die Frage ist das unser Fehler oder sein?
Und was ist? Schon nicht uns, oder?
Es ist einem irgendwie wie kein Grund eingefallen in den letzten Monaten, um ihm anzuläuten, ehrlich gesagt.
Er drängt sich tatsächlich nicht im Vordergrund, oder? Man hat nicht das Gefühl, man muss wissen, was sagt der Chiesa über ein bestimmtes Thema. Man spürt, der Eschi hat in der Deutschschweiz noch mal mehr Gewicht bekommen. Er ist noch präsenter wie früher. Aber es scheint danach, als würde der Chiesa sich gar nicht so interessieren dafür, beispielsweise permanent in den Medien zu sein.
Also vielleicht muss man zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, zu unserer Verteidigung, es ist nicht so, dass wir nicht probiert hätten, mit ihm zu reden. Also wir haben beispielsweise, wo es um die Europapolitik gegangen ist, ein Thema, das ja wieder sehr virulent worden ist, rund um die Abstimmung zur Begrenzungsinitiative von der SVP im Herbst. Dort haben wir versucht, mit ihm ein grösseres Interview zu machen. Dort ist viel Druck aus der Mitte gekommen, dass wir jetzt das Rahmenabkommen beerdigen. Das hat auch Kritik an der SVP gegeben. Und nach stundenlanger Abklärung ist er dann gleich zum Schluss gekommen, er möchte nicht mit uns reden. Und ich glaube, das wäre dann der zweite Punkt, den ich ausführen wollte. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, warum man ihn so nicht gespürt oder warum man bis jetzt nicht viel in Austausch kommt mit ihm, ist eigentlich sehr profan. Also es geht wahrscheinlich vor allem um die Sprache. Ich glaube nicht, dass es ihm Kampfbereitschaft oder so würde fehlen. Es ist mehr so, also ich habe ihn letzte im Bundeshaus allein unter den drei Eidgenossen gesehen. Und ich habe das ein recht sinnbildliches Bild gefunden, weil er hat dort recht verloren gewirkt.
Ja, aber da hättest du dann ein bisschen mit ihm reden können.
Nachher hat dann gerade sein Telefon geschält.
Ich würde jetzt zu der Ehrenrettung vielleicht von Marco Chiesa einfach noch einen Gedanken. Mich dünkt sowieso generell alle Parteipräsident, eben ausser der Gerhard Pfister, sind im Moment inhaltlich recht wenig gefragt, weil einfach Musik machen im Moment nicht die Parteien, sondern der Bundesrat und Kantone. Das ist vielleicht noch der zweite systemische Grund, warum das der Marco Chiesa bis jetzt überhaupt nicht präsent ist.
Aber er ist schon ein bisschen sinnbildlich für auch die Situation von der SVP selber, oder nicht?
Ja, die SVP hat es grösseres Problem, oder? Ihre beiden Themen sind Europa und Ausländer. Das Europathema ist in der ewigen Warteschlaufe. Und das Ausländerthema, das ist im Moment einfach schlicht keins. Oder? Es war ja fast verzweifelt gewesen, wie der Thomas Eschi vor ein paar Tagen auf Twitter versucht hat, das Thema mit Corona zu verbinden, wo er geschrieben hat, ja, es seien mehr Ausländer seien auf den Intensivstationen als Schweizer. Und das war schon wirklich fast ein verzweifelter Versuch gewesen, irgendwie sich wieder mit ihrem Kernthema ins Gespräch zu bringen.
Ich glaube auch, dass sich die strukturelle Krise von der SVP auch in dieser Nichtpräsenz oder Unterpräsenz zeigt. Die alte Führung hat sich noch nicht abgelöst, die neue ist noch nicht etabliert und so die alte Dichotomie zwischen also mir gegen die anderen, das funktioniert einfach gerade sehr schlecht in dieser Corona-Krise, weil Corona sich einfach als Feindbild schlicht nicht eignet, weil alle dagegen kämpfen und mit einfachen Schuldzuweisungen kommt man nicht so weit.
Ich glaube auch, die Partei ist ein bisschen in einem Selbstfindungsprozess. Ich meine, man muss auch sehen, was in diesem Jahr auch passiert ist. Die Begrenzungsinitiative ist abgelehnt worden, deutlich. Die Partei hat viel, also hat zumindest stark mobilisiert für das und es ist ihr nicht gelungen, über 40% zu kommen. Sie hat kein neues Initiativprojekt, kein Thema, das sie wirklich auch vorantreiben kann. Somit, man hat nicht nur ein neues Personal, sondern auch irgendwie inhaltlich ist man gerade im Moment ein bisschen ratlos. Und ich habe das Gefühl, jede Partei durchläuft hin und wieder so eine Phase, wo sie sich neu finden muss, wo sie sich neu aufstellt, wo sie sich neu positioniert, wo sie Themen keien lässt und neu aufnimmt. Bei der SVP ist es einfach sehr ungewohnt, weil sie vorher 30 Jahre lang mehr oder weniger durchgepowert hat. Und wie, ich meine, man darf dem Chiesa auch die 100 Tage geben, die er braucht. Wenn ich richtig rechne, wären die jetzt langsam abgelaufen. Ja, irgendwie früher oder später wird er dann auch mal müssen anstehen und sagen, wann er eigentlich will mit dieser Partei, weil bisher sieht man da noch nicht so viel.
Die SVP ist nicht die einzige Partei, die jetzt dieses Jahr eine Erneuerung angefangen hat. Auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums, bei der SP, hat man zwei Leute an der Spitze. Jetzt sage ich im Vergleich zum Marco Chiesa, wie würde der Bilanz ziehen von den ersten paar Wochen, Monaten von Cedric Wermuth und Matthäa Maier an der Spitze von der Partei?
Sie sind in den ersten Wochen eigentlich auch nicht präsent gewesen. Das Letzte, was man wirklich von ihnen wahrgenommen hat, war ihre Wahl gewesen. Ich finde, ihre starken Momente haben sie vor dieser Wahl gehabt, wo sie im Parlament zusammen, Matthäa Maier und Cedric Wermuth, zwei, drei relative Erfolge hatten. Zum Beispiel, wo es darum gegangen ist, ein Dividendenverbot durchzusetzen. Das haben sie einen Moment lang fast geschafft. Das war ein Doppelspiel gewesen von ihnen beiden. Dort haben sie irgendwie gezeigt, dass sie auch nicht nur irgendwie die User-Rhetorik können, sondern irgendwo auch wahrscheinlich in der Lage sind, sich in die Parlamentsmechanik irgendwo einzubringen. Seit der Wahl aber, würde ich auch sagen, ist es eher still um beide.
Ich würde da ein bisschen widersprechen, wenn ich das darf. Ich finde, von allen Präsidien, die da ja bestellt worden sind, neu, habe ich das Gefühl gehabt, ich höre jetzt namentlich von der Matthäa Maier eigentlich am meisten. Sie hat sich auch in dieser Session wieder sehr stark rund um die Härtefallregelung, rund um Geschäftsmieten eingebracht. Und ich habe auch das Gefühl, dass möglicherweise der Cedric Wermuth, der vor der Wahl immer wieder so als quasi der Hauptpräsident in dem Co-Präsidium dargestellt worden ist, dass er sich vielleicht mit Absicht ein bisschen zurücknimmt, um da eine Balance herzustellen, dass die Schweiz realisiert, dass die Matthäa Maier ebenfalls Präsidentin ist von der SP. Und ich habe das Gefühl, das klingt bisher eigentlich nicht so schlecht.
Das wollte ich genau auch sagen vorher. Mich dunkt, es ist recht offensichtlich, dass die Matthäa Maier bis jetzt viel präsenter ist. Also, sie hat mehr Auftritte, die einem in bleibender Erinnerung bleiben und auch wie sie, also ihr Einsatz zum Beispiel, den du jetzt auch schon angesprochen hast, für die selbstständig Erwerbenden, für das Gewerbe, zusammen mit den Geschäftsmieten zum Beispiel, wo man hat wollen, wegen der Corona-Krise einen Teil davon erlassen, oder auch der Einsatz für die Pflegenden, das sind alles Themen, wo sie ganz vorne dran ist, ob das jetzt bewusst ist oder nicht, welche Rolle der Cedric Wermuth spielt dabei, das sei dahingestellt. Fakt ist einfach, sie nimmt man wie mehr wahr. Was ich aber auch das Gefühl habe, ist, dass man auch eine stärkere ideologische Ausrichtung spürt jetzt, mit dem Präsidiumswechsel. Also ich, im Unterschied zu dir, Markus, spüre die Juso noch recht gut aus der Rhetorik raus.
Okay, das heisst, wenn wir jetzt Bilanz ziehen und ohne über die Grünen geschwätzt zu haben, kann man sagen, alles you have in der Mitte 2020, eher absteigende FDP, SVP, eher aufsteigende SP. Kann man das in einem Satz so zusammenfassen?
Ja, ich würde alles bei allem
einverstanden. Kannst du einfach ja sagen, Markus?
Nein, ich bin in einem Punkt nicht ganz einverstanden. Weil eher aufsteigend SP, dort stellt sich ja dann wirklich noch die grosse Frage, am Ende bei den nächsten Wahlen, kann sie das nachher auch in Wählerstimmen ummünzen, die SP? Oder kassieren die Grünen weiterhin einfach links alles ab? Auch wenn sie, das würde ich doch auch, da wäre ich einverstanden mit meinen Vorrednern, wenn ich das so sagen darf, sie sind, die SP ist tatsächlich in den letzten Wochen sicher unter dem Strich präsenter gewesen als zum Beispiel die Grünen, oder in diesen ganzen Covid-Diskussionen zum Beispiel. Aber eben, kann man das, können sie das am Schluss in Wählerstimmen ummünzen.
Und das wird mutmaßlich auch sehr volatil sein, wie sich das entwickelt, oder? Je nach Krisenverlauf und je nachdem, wie stark nachher die grünen Themen auch wieder aufkommen. In letzter Zeit hat man gemerkt, dass der SP gelungen ist, den modernen Arbeiter endlich zu finden, den sie so lange gesucht hat. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt. Also der Einsatz für die Pflegenden namentlich, dann eben für die selbstständig Erwerbenden, für das kleine Gewerbe. Da gelingt es ihr so, mit ihrem Kernprogramm besser durchzudringen. Und die Grünen, das wäre dann auch die Bilanz von Balthasar Glättli, er ist da eher ein bisschen ruhig im Hintergrund, weil schlicht im Moment seine Themen nicht so angesagt sind.
Das heisst, zusammengefasst, muss man sagen, habe ich gleich ein bisschen recht gehabt und habe immer noch eine wahnsinnig elegante Überleitung zum zweiten Teil von dieser Sendung, und zwar zu dem, wo wir schon lange darüber reden, und das ist das. Was man da gehört hat, ist das Happy Birthday für den Ueli Maurer, der 70 geworden ist, den wir auch schon im Politbüro behandelt haben. Das ist wahrscheinlich der Moment, wo vielen Leuten am meisten in Erinnerung bleiben wird, wenn sie ans Parlament im Jahr 2020 denken. Markus, du hast einen ziemlich hässigen Text geschrieben über die Woche im Parlament, wo es darum gegangen ist, verschiedene Massnahmen für die Pandemie und gegen die Pandemie anzuordnen. Ist das Milizparlament nicht für Krisen gemacht? Ist das die Erkenntnis aus dem Jahr 2020?
Ich würde natürlich nie einen hässigen Text über das Parlament schreiben. Ich habe einen sehr erstaunten Text über das Parlament geschrieben. Die Happy Birthday-Geschichte ist für mich eher eine Episode, irgendwie eine grosse Ungeschicktheit. Was ich viel problematischer finde, ist etwas anderes, was letzte Woche passiert ist. Oder? Wir haben an einem Tag haben bürgerliche Parteien zwei grosse Auftritte gehabt. Zuerst haben sie gesagt, Bundesrat, du musst etwas dagegen unternehmen, dass SWIFT das Land verlässt. Und eine Stunde später haben die gleichen Politiker zum Teil einen nächsten Auftritt gehabt, wo sie gesagt haben, ja, keine neue Massnahmen gegen Corona, ja, keine neue Massnahmen. Und diese Widersprüchlichkeit innerhalb von einem Nachmittag, das finde ich doch, ehrlich gesagt, da ja, da bin ich doch im Moment sprachlos gewesen, und aus dieser Sprachlosigkeit heraus musste ich dann einen Kommentar schreiben. Und das Milizparlament, so generell würde ich es nicht sagen. Ich glaube, es ist aber schon an der Grenze der Überforderung. Einfach auch wegen der Abläufe, wegen der Fristen, die wir hier haben. Ja, es ist sicher für ein Parlament sehr schwierig, in so einer Krise auch nur schon können, zeitlich mitzuhalten mit der Entwicklung. Und dann wird es natürlich noch schwieriger, wenn man dann inhaltlich irgendwie ein total widersprüchliches Signal aussendet am gleichen Tag. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wenn man schon eh ein Problem hat, macht man es noch schwieriger durch irgendwie konfuse Politik.
Ich glaube, das war auch für mich so ein bisschen eine der zentralen Erkenntnisse von diesem Jahr. Ein Parlament, das klingt auch schon im Namen an, ein Parlament hat eine Ressource, die es braucht, wenn es vernünftige Arbeit machen will. Und diese Ressource ist Zeit. Von dem hängt eigentlich alles ab. Wenn man Zeit hat, kann man Alternativen prüfen, Experten befragen, Gutachten erstellen lassen, Recherchen anstellen und eine gute Lösung entwickeln. Und Zeit ist einfach der Faktor, wo es in einer Krise, so wie wir sie dieses Jahr gesehen haben und gerade wieder erleben, Zeit ist da, was nicht existiert. Man hat keine Zeit zum Handeln. Und ich habe da schon im Frühling teilweise irgendwie bemühend gefunden, wie sich das Parlament hat zurückmelden wollte, wie sie im Bundesrat vorgeworfen haben, eine riesige Macht an sich und die Macht für sich wollte, wo offensichtlich war, dass die Voraussetzungen gar nicht gegeben sind, dass das Parlament seinen Job könnte machen. Und ich glaube, so sehr ich den Parlamentarismus und auch die Schweizerische Bundesversammlung verehre und liebe, man kann einfach die Krise habe ich noch nie gesehen, wo die Zeit nicht der kritische Faktor gewesen wäre. Insofern, die Krise ist wahrscheinlich fast naturgemäß die Stunde von der Regierung und nicht vom Parlament. Und es wäre gut, wenn das Parlament würde lernen zu akzeptieren. Es wäre aber auch etwas, was die Regierungen müssten akzeptieren, dass sie in dieser Zeit alleine die Verantwortung haben und die Verantwortung auch tragen müssen.
Mich dünkt es auch, dass man in diesem Jahr gemerkt hat, die Überforderung vom Parlament. Und ich finde das aber per se eigentlich nichts Verwerfliches. Weil wir sind alle überfordert gewesen, mit dieser Krise als Staatsbürger, als Privatpersonen und Politiker, Milizpolitiker ja sowieso auch. Oder? Ich glaube auch, dass das wie so ein bisschen die falsche Ebene ist, wenn man so bilanzierend auf das ganze Jahr zurückschaut, um vor allem beim Parlament bleiben. Weil das Parlament doch, wie der Christoph jetzt gesagt hat, schon eine eher nachrangige Rolle gespielt hat. Also, vielleicht zum Bogen schlagen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was für mich so der journalistische Moment war und ich mich nicht auf ein spezifisches festlegen wollte. Journalistisch interessant sind ja die diversen Medienauftritte und ist die Krise an und für sich darum gewesen, weil sie sehr viele grundsätzliche Fragen aufwirft. Also die Frage zum Beispiel, ist unser System nicht krisenfest? Wo liegen die Ursachen, falls ja? Wer ist schuld? Die Frage hat man ja, das ist ja unter Journalisten immer noch beliebt, oder? Und sind das Behörden oder sind es vielleicht auch einfach wir alle? Ist es also letztlich vielleicht eine Mentalitätsfrage? Und so Fragen, finde ich, stehen mehr im Vordergrund als jetzt die Rolle vom Parlament, weil es irgendwie etwas viel Grösseres ist, die Krise.
Also nehmt doch gerade eine von diesen Fragen, und zwar, ist das System krisenfest. Und wenn es so ist, wie du gesagt hast vorhin, Christoph, eben, dass das Zeiten von der Krise sind Zeiten von der Exekutive. Hat denn die Exekutive aus deiner Sicht bewiesen, dass sie Krise kann?
Sie hat es in der ersten Welle hat sie da, glaub, wirklich bewiesen. Dort war allen auch so die Angst im Nacken gewesen. Man hat so wenig gewusst, dass man relativ schnell den Lockdown oder Teil-Lockdown, wie er in der Schweiz war, herbeigeführt hat. Und das hat auch gewirkt. Jetzt in der zweiten Welle merkt man, es ist so halb krisenfest. Und dort kommt der Föderalismus ins Spiel.
Ich würde alles unterschreiben, was der Christoph sagt, und jetzt einfach noch einen Schritt weitergehen. Wo ist das Hauptproblem in der zweiten Welle aus meiner Sicht? Ich habe es richtig gefunden, persönlich, dass der Bundesrat in der zweiten Welle die Verantwortung an Kantone wieder delegiert hat, damit man regional anpassende Lösungen machen kann. Und jetzt kommen wir zu den Kantonen. Und dort finde ich, das ist für mich das Frappierendste gewesen, wie diverse Kantone wirklich Angst haben, Kantonsregierungen eine Art Angst haben vor dem Regieren und Angst haben vor der Verantwortung. Und das kontrastiert mit dem, was sie sonst immer sagen. Im Normalfall beklagen sich ja Kantone darüber, dass der Bund immer mehr Macht hat und sie immer weniger und sie beharren auf ihrer Kantonsautonomie und Souveränität. Und dann, wenn sie einmal könnten, dann ist die grosse Ratlosigkeit im Walde. Das war nicht in allen Kantonen so gewesen, aber in vielen. Und das, finde ich, dort sehe ich das grösste Versagen in dieser Krise. Weil dort spielt es wirklich eine Rolle. Wenn das Parlament ein paar Wochen braucht, bis wieder irgendeine Kommissionssitzung auch nur irgendwie organisatorisch durchführen kann, dann ist das nicht so tragisch. Aber wenn die Regierung nicht mehr handlungsfähig ist, weil sie zerstritten ist, weil sie Angst hat, weil sie irgendwie sich nicht von ihren normalen Abläufe kann lösen, weil sie zum Beispiel nicht in der Lage ist, in dieser Pandemie 3 Wochen vorauszudenken und entsprechend das Personal anzustellen, zum Beispiel für das Contact Tracing, dann wird es schwierig aus meiner Sicht, ja.
Das heisst, das System Föderalismus ist nicht das Problem, sondern die Leute, die es ausfüllen, Raffaella?
Nein, ich glaube nicht, dass man das an einzelnen Personen oder so festmachen kann. Nicht zuletzt der Bundesrat ist ja, und das wäre jetzt eben vielleicht zum zu deiner Frage zurückkommen, so der Unterschied zwischen dem Frühling und jetzt im Herbst. Der Bundesrat ist dem, jetzt muss man sagen, fatalen Irrtum erlegen, dass der Föderalismus auch in einer Jahrhundertpandemie funktioniert. Und er hat sich das so lange nicht eingestehen, weil wahrscheinlich das einfach sehr, sehr tradierte Gewissheiten sind. Also wir haben uns lang darauf verlassen, dass unser fein ausgeklügeltes System allem standhalten mag. Und jetzt merken wir, wenn es hart auf hart kommt, dann funktioniert es irgendwie nicht oder schlechter, weil es auf so Schönwetterabläufe ausgelegt ist, offensichtlich.
Aber die Frage ist, ob man das nicht in Kauf nehmen muss, ein Stück weit. Weil, nehmen wir jetzt an, ist nicht der Preis, wenn wir jetzt diese Probleme beheben wollen, ist nicht ein bisschen der Preis, dass wir ein System dann hätten, wo auch in den normalen Zeiten viel autoritärer, viel zentralistischer, viel exekutivlastiger wäre?
Ich denke, das müsste nicht unbedingt sein. Ich glaube, es ist einfach, weil es eine einmalige oder vor allem eine erstmalige Situation war. Ich glaube, das würde auch bei einem zweiten Mal nicht mehr in diesem Ausmaß so vonstatten gehen. Weil, was so ein der Denkfehler war, so in der grossen Linie, glaube ich, ist so eben auch unser Hang zu dieser Detailversessenheit, eine Lösung finden, die möglichst niemandem wehtut, wo irgendwie für alle noch passt. Das geht jetzt einfach nicht im Moment. Und so der Denkfehler, dass man nicht zuerst den Grosswurf macht, aber eben das werden so das durchregieren und dann Detailfragen klärt, sondern wie das Gefühl gehabt, man kann umgekehrt vorgehen, Detail und auf der kleinsten Ebene wie der Kanton das regeln und dann wieder schauen, ob man allenfalls subsidiär kann eingreifen kann. Also ich denke, das wird bei einem nächsten Mal nicht mehr so vonstatten gehen.
Christoph, was können wir denn mitnehmen aus dieser Krise, dass es bei einem nächsten Mal besser läuft?
Ja, das Rätsel ist ja so ein bisschen, was können wir aus dieser Krise mitnehmen, wo man uns nicht wiederum auf die letzte Krise vorbereitet. Mm. Also was sind eigentlich die zentralen Lektionen? Und ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich selber nicht ein Anhänger von einem Zentralstaat bin, ich habe das Gefühl, Politik und unsere Strukturen müssten widerspiegeln, wie eigentlich der Alltag heute in der Schweiz aussieht. Und der ist nun mal so, dass irgendwie eigentlich fast jeder bewegt sich alle Woche mindestens einmal über eine Kantonsgrenze in eine andere, sei es zum Tennisspielen, sei es zum Nachtessen, sei es zum Posten oder irgendwie so. Und dort zeigt sich zum Beispiel eben irgendwie die Grenze von unserem heutigen Föderalismus, dass jedes Kantönli hat sein Konzept irgendwie so. Und jedes ist nochmal ein bisschen anders und jeder Regierungsrat wird irgendwie überschlau sich noch selber verwirklichen, indem er Massnahmen auf Bowlinghallen ausweitet oder Bowlinghallen eben gerade ausnimmt von den Massnahmen. Und ich glaube, dort müsste die Politik zum Ergebnis kommen, dass sie ihre die Art und Weise, wie sie den Raum strukturiert, dass das stärker muss reflektieren, wie eigentlich die Realität der Menschen draussen aussieht. Hm.
Und wie könnte das gehen?
Beispielsweise, indem man Konkordat nutzt für so etwas. Ich meine, man hat jetzt gesehen, diese Woche haben irgendwie die Nordwestschweizer Kantone versucht, ihre Corona-Massnahmen zu vereinheitlichen. Hm. Und sie haben es einfach nicht geschafft, obwohl es irgendwie da ist eigentlich so ein bisschen eine Balkanisierung in dieser Nordwestschweiz, wie man da jedes Mal, wenn man umgeht, geht man in einen anderen Kanton stellenweise. Oder?
Das wäre immer schöner, wenn wir das Gleiche machen würden wie die Baselbieter, weißt
du? Genau, aber da ist der Punkt. Und man fragt sich, warum gibt es eigentlich so ein Regierungskonkordat, wenn man sich nicht einmal irgendwie in einer Krise auf einfache Massnahmen verständigen kann. Hm.
Ich bin nicht ganz bei dir, Christoph. Ich glaube nicht, dass es das grundsätzlich braucht, um für alle Fragen. Es gibt sehr viele sachpolitische Bereiche, wo ja das gut funktioniert mit der Kleinräumigkeit. Ich glaube einfach, die Krise, die Corona-Pandemie, die ist so viel grösser als wir, sogar grösser als die Schweiz. Und darum ist man da wie so an Grenzen gestossen und hat das wie zuerst nicht verstanden. Also, ich sage jetzt mehr, ich meine so das Kollektiv, die ganze Schweiz, dass das eben all die Abläufe und Strukturen, die wir bisher hatten, dass die einfach da nicht funktionieren. Ich glaube, nur weil man jetzt so eine außerordentliche Situation hat, müsste das nachher nicht die Richtschnur dafür sein, wie wir in normalen Situationen unsere kleinräumige Schweiz ausgestalten, politisch.
Ich habe eher das Gefühl, die Krise zeigt, was für ein Amateurismus in vielen Kantonen in den Regierungen vorhanden ist. Und wie unprofessionell die Kantone teilweise geführt werden, wie schnell kantonale Regierungen überfordert sind mit komplexeren Fragen. Weil letztlich, ich meine, wir alle sind ja nicht wirklich überrascht, dass die zweite Welle jetzt kommt. Und noch heute sieht man Kantone, die einfach wirklich nicht auf der Höhe sind. Und auch mittelgroße Kantone und selbst der grösste Kanton von der Schweiz. Und das finde ich schon, da geht jetzt über meine Toleranzgrenze aus für Amateurismus und irgendwie ein bisschen Alternativliga-Gekicke oder so. Ich finde das nicht mehr charmant. Ich finde es eigentlich wirklich einfach
ein bisschen peinlich, oder?
Stossend und, ja, stossend und auch als Staatsbürger irgendwie empört mich da.
Markus,
aber da haben wir keine Differenz, Christoph. Wir haben keine Differenz. Ich sage auch, wenn du sagst,
wir fahren das so gut mit dem, wir fahren wenn alles gut ist, ja, dann fahren wir gut.
Aber eben, das habe ich unterschieden. Die Normalzeiten und Krisenzeiten. Und in der Krise bin ich voll bei dir.
Aber ich finde es gleich erstaunlich, wenn du jetzt den Kanton Zürich erwähnst, das ist mit Sicherheit einer von diesen Kantonen, wo der schlechteste Eindruck gemacht hat in dieser ganzen Krise. Aus verschiedenen Gründen. Und wenn einer die Ressourcen hätte, um irgendwie professioneller zu agieren, müsste es ja der grösste sein, mit den meisten Mitteln, mit der grössten Verwaltung. Und dass das nicht schafft, hängt aus meiner Sicht dann eben gleich auch wieder mit dem Personal in der Regierung zusammen, wo sie irgendwie nicht, wo irgendwie die Gesundheitsdirektorin schwach ist, um die Führungsrolle zu übernehmen, wo irgendwie die anderen eben die regelmässig ausbremsen, wo irgendwie so viel Krach ist, dass sie sich nicht auf eine einheitliche Linie einigen können und so. Und dem muss man doch sagen, hängt es am Schluss eben gleich wieder davon ab, wer am Ruder ist. Und der grosse Unterschied zu dem ist eben, im Bundesrat haben wir auch 7 Leute und die haben auch Meinungsverschiedenheiten gehabt. Dort war es auch schwierig gewesen, aber die haben am Schluss geschafft, sich trotz allem irgendwo zusammenzuraufen mit einer 4-2, mit einer 4-3, an einer 5-2 oder an einer 6-1 Mehrheit, je nach Entscheid, und eine Linie vorzugehen. Und es hängt dort aus meiner Sicht davon ab, dass der Herr Berset, Frau Sommaruga eher starke Politiker sind, wo in der Lage sind zu überzeugen und wo Support haben durch andere starke Figuren in der Regierung, wie zum Beispiel Frau Keller-Sutter. Und so haben sie es geschafft und an dem ist zum Beispiel der Kanton Zürich aus meiner Sicht gescheitert.
Hat es denn vielleicht auch damit zu tun, wenn man es noch ein bisschen grösser fasst, dass vielleicht die ganze Schweiz und auch das Personal in den Kantonsregierungen so eine gewisse Kluft hat zwischen Eigenwahrnehmung und der Realität? Also heute Morgen hat, glaube der Auslandschef vom Spiegel, der ein Schweizer ist, der Mathieu von Rohr, hat geschrieben, die Schweiz würde an einer Unbesiegbarkeitskrankheit leiden, dass man das Gefühl hat, alles, was wir machen, ist einfach sowieso immer gut und uns kann niemand etwas und uns kann keine Krise etwas. Also überschätzen wir uns alle einfach auch ein bisschen und ist das vielleicht auch mit der Grund, warum jetzt der Föderalismus so an die Grenzen stößt?
Ja, das ist das, was ich ja vorher auch ein bisschen angetönt habe. Oder? Ich glaube, wir haben schon das Gefühl, wir haben für uns das einzigartigste System ausgearbeitet, das total gut funktioniert und bis ins kleinste Detail perfekt durchstrukturiert ist. Aber jetzt zeigt sich einfach, eben, es sind nicht die kleinen Detailstrukturen, die darauf abkommen, es kommt auf den grossen Gesamtblick darauf ab und das geht uns jetzt irgendwie total ab.
Ich würde ja selber in keinem anderen System leben, aber es ist irgendwo auch vielleicht ein heilsamer Moment, oder, wo uns auch von einer gewissen Überheblichkeit vielleicht, hoffe ich, in Zukunft ein bisschen bewahrt, dass wir auch vielleicht da mal wirklich sehen, dass unser System einfach anders ist als andere, aber halt nicht in allem besser. Und das ist ja die Vorstellung, dass unser System so viel besser ist als alles in der EU zum Beispiel, das ist ja irgendwie ein Narrativ, das sich durch die ganze Schweizer Politik durchzieht, jeden Tag. Und ich glaube einfach, es ist insofern möglich, hoffentlich auch irgendwo ein heilsamer Moment, dass wir es jetzt irgendwie mal sehen, dass wir halt auch irgendwie Menschen sind, wo und unser System halt auch seine Mängel hat.
Ist es eigentlich jemals interessanter gewesen, über Inlandpolitik oder aus dem Bundeshaus zu berichten, wie in diesem Jahr?
Spannend ist es sicher gewesen, oder immer noch. Und eben, wir haben Sachen erlebt, die wir noch nie erlebt haben, als Journalist und als Bürger. Und ich finde es trotzdem eine zwiespältige Geschichte, oder? Weil es bleiben nebenzu viele andere wichtige Themen, die mittelfristig wichtiger sind für unser Leben und unser Land auf der Strecke. Und es wird irgendwie auch ein bisschen monoton, wenn man irgendwie so einer Krise das 15. Listicle muss schreiben, was bedeutet jetzt die neuesten Entscheide des Bundeshausrats in dieser Krise? Es ist journalistisch eben nicht unter jedem Titel interessanter. Es ist zwiespältig.
Mhm. Ich beurteile das sehr ähnlich wie du, Markus. Ich finde auch, also es hat ja auch viel Indiskretion gegeben jetzt, in diesem Jahr. Aber interessanter journalistisch ist es doch eigentlich, wenn man etwas ausgraben muss und nicht, wenn es einem einfach zufliegt, oder? Und das ist so eine Disziplin, eine journalistische Disziplin, die das Jahr ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Man ist sehr viel einfach der Aktualität nachgejagt, atemlos, von Tag zu Tag. Und das, was wir sonst auch sehr intensiv machen, die Intensivrecherche, die hat ein bisschen hinten an müssen stehen.
Und ich frage mich auch, wie viele Skandale in Firmen, in Verwaltungen wir irgendwie journalistisch einfach schlicht übersehen haben, wo irgendwelche Crooks einfach davongekommen sind mit ihren Tricks und mit ihren Sauereien, ohne dass jemand gemerkt hat, weil alle Journalisten nur auf Corona geschaut haben.
Was mir aufgefallen ist, namentlich irgendwie in der ersten Welle, dort hat mir ja plötzlich einfache Bundeshausjournalist, wo alle Mittwoch ein paar Fragen versuchen zu stellen an der Bundesratspressekonferenz. Wir sind irgendwie auf das Mal auf der grossen nationalen Bühne. Es hat irgendwie eine Einschaltquote gegeben, 500, 600'000 Leute, die auf YouTube schauen, welche Frage zum Finanzausgleich oder so ich mir jetzt da aus der Hosentasche grüble. Und das war wirklich recht speziell gewesen, auch für uns, weil man plötzlich hat man Mails bekommen, man ist beschimpft worden, man ist aufgefordert worden, den Bundesrat viel härter zur Rede zu stellen, sie zur Verantwortung zu ziehen, sie zu konfrontieren. Man hat gedacht, das finde ich so irgendwie White House Press-Conference-mässig, würden wir sie zur Rechenschaft zwingen. Und da ist einfach, wir sind ja in der Schweiz alle irgendwie ein bisschen gemütlich und ein bisschen konfliktscheu insgesamt. Und wir Journalisten haben auch das Verhältnis zum Bundesrat. Wir stellen unsere Fragen nicht wie irgendwie in der spanischen Inquisition, sondern wir stellen vielleicht eine vorsichtige Frage und schreiben dann dafür ein bisschen einen schärferen Kommentar am nächsten Tag in der Zeitung. Und das hat mich schon so verblüfft, irgendwie wie plötzlich hat man da Zuschauer in etwas, wo vorher eigentlich recht ein intimer Rahmen war zwischen Journalisten und Regierung. Und das habe ich interessant gefunden. So. Und was die Indiskretionen angeht, ja, die gibt es. Die sind sogar, man hat das Gefühl, es gibt sie systematisch, dass gewisse Entscheide quasi via Indiskretion vorbereitet werden. Es bedeutet aber nicht, dass die Regierung deshalb schlechter funktioniert. Ich beobachte, dass die Indiskretionen sich eigentlich fast ausschliesslich auf den Bereich Corona konzentriert. Und dass dort der Bundesrat möglicherweise auch ein bisschen Management bei Indiskretion betreibt. Andere wichtige Geschäfte, zum Beispiel der Antrag von Blocher für sein Ruhegehalt, da wäre ja, sagen wir mal, vor 10 Jahren wäre da schneller rausgegangen, als man kann Ruhegehalt formulieren. Da ist erst rausgegangen, wo der Bundesrat schon entschieden hat und wo der Bundesrat auch sein Reisli nach dem Entscheid abgeschlossen hat. Erst dann ist die Indiskretion passiert. Also ich habe das Gefühl, es gibt Indiskretionen, aber sie sind von der jeweiligen Quelle sehr gezielt gewählt, so dass das Verhältnis, das Vertrauensverhältnis im Bundesrat, sagen wir mal, nicht über Gebühr belastet wird.
Sehr interessant. Zum Schluss interessieren mich noch zwei Sachen. Wenn man so ein bisschen bilanzierend zurückschaut auf das Jahr, wer findet ihr, und es würde mich vor allem interessieren, wer hat das beste Jahr in Bern und wer hat das schlechteste Jahr in Bern?
Wer das strengste Jahr hat in Bern, da kann man wahrscheinlich, da kann man wahrscheinlich sagen, da sind wir einhelliger Meinung, dass da der Gesundheits- und Innenminister Alain Berset ist. Das beste Jahr finde ich noch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, einer, der relativ ein gutes Jahr hatte, wo ich auch immer recht gut gelaunt erlebt habe, war der Albert Rösti. Der hat mehr oder weniger zum Jahreswechsel seiner Partei seinen Job vor den Latz geknallt und hat nachher können genüsslich zuschauen, 7 Monate lang, wie sie einen Nachfolger suchen und schaut jetzt noch genüsslich zu, wie sich der Nachfolger versucht, irgendwie in das Amt einzuarbeiten.
Zum Alain Berset vielleicht noch ein Gedanke. Er hat sicher nicht alles richtig gemacht in dieser Krise, aber ich glaube, er hat ja vorher eigentlich eine schwierige Amtszeit gehabt mit den Haufen Klein-Klein-Reformen, die dann zum Teil vom Volk noch abgelehnt worden sind. Also kein richtig grosser Wurf. Jetzt muss man sagen, mit dem Pandemiejahr geht er sicher als Bundesrat in die Geschichte ein. Das ist sicher gewährleistet durch das.
Wäre das beste, wäre das schlechteste Jahr, Markus?
Das schlechteste Jahr hat aus meiner Sicht die Zürcher Kantonsregierung als Gremium gehabt.
Okay.
In Bern.
Ja, es hat eben aus. Ja, wenn der das grösste, zählt. Wenn der das zählt. Ja, der grösste Kanton hat halt schon Ausstrahlungen bis auf Bern, oder? Also wir haben es in Bern auch mitbekommen, wir, die in Bern wohnen, oder?
Raffaele, du als Bewohnerin von diesem Kanton, tust du dem Markus beipflichten.
Ja, ich sehe es im Fall schon sehr ähnlich. Also gerade auch, wenn es um das beste Jahr geht, ist ja beim Alain Berset, muss man sagen, doch auch ein bisschen durchzogen gewesen. So jetzt gegen Ende Jahr, wo da die Geschichte mit der Erpressung aufgekommen ist, das sind sicher unschöne Momente gewesen. Aber sonst kann man sagen, ist er mit seiner Präsenz und auch wie er die Krise bewältigt hat gegen aussen, hat man das Gefühl, wir haben ja zwar einen Bundespräsidenten, aber so einen richtigen Präsident von der Schweiz irgendwie ja nicht. Und trotzdem hat er sich so ein bisschen in diesem Jahr so verhalten, als wäre er das. Und da ist auch durch das ein bisschen über seine Rolle rausgewachsen, habe ich das Gefühl. Das schlechteste Jahr finde ich schwieriger zu sagen, also um das wirklich so festmachen, schon gar nicht an einer Person oder so. Ich teile Markus sein Urteil mit der Zürcher Kantonsregierung. Aber vielleicht, wenn man auf Parteienebene geht, dann wäre es vielleicht eher so auf rechter Seite angesiedelt. Also eher so die SVP, wo das ganze Jahr nicht gut performt hat.
Merci vielmals euch allen. Das war es, der grosse Jahresrückblick vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschätzt mit Raffaella Birrer, mit Markus Häfrig und Christoph Lenz. Ihr gehört wieder von uns im neuen Jahr, weil vielleicht etwas anders, vielleicht sogar etwas besser wird. Wer weiß? Vielleicht ist eine Pandemie irgendwann einmal vorbei. Ihr findet uns, die alten und die neuen Folgen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns über Kommentare und Ratings freuen. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Rest 2020. Ciao zusammen.
Tschüss.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
Guten Abend miteinander. Bujui Hans-Peter. Heutiges Thema Inland und Ausland. Jetzt wegen dem da die Ausländer rund um uns herum ihre freundliche Findlichkeit aber gegen uns richten. Das war natürlich auch nicht die Idee. Der Macron hat ja gesagt, nous sommes en guerre, wobei Bei den Franzosen wissen wir aus dem letzten Krieg, die säckeln dann auch schnell gerne wieder heim. Nicht die Deutschen, lassen sie im Moment machen, aber weiss man noch nie. Wir waren ja lange früh jüngtlich zu den Jugoslawen und er hat es plötzlich gehört. Die Österreicher, schon gängfreche Seiche, ihren jungen Lauf und kanzelten, der jägt den Ring in die Höhe wie früher der Deutsch. Und die Italiener wollen von uns auch nichts mehr wissen. Aber zum Skifahren sind wir dann wieder gut genug. Der Schwaben, der Feuerjöschfresser und der Schwalbenkätscher. Stemmbogenhosenscheisser, was es sind. Jetzt geht Jojona im Inland. Da hat jetzt der Bundesrat beschlossen, nach den 7. am Abend sollen wir alle ins Nest. Sogar die Welschen. Und wenn wir brav sind, dann dürfen wir uns dann der Weihnacht wieder schädern. Wobei, mit dieser Sterbe-Jajajata, die wir im Moment haben, gibt es dieses Jahr keine echte Weihnacht. Das ist mehr für euren Leichnam mit Geschenkli. Fertig.